Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist, wie in jeder Folge, Jürgen Kroder und ich begrüße euch zu dieser ganz besonderen Folge des USP Marketing Podcast. Zum einen ist das bereits die 30. Folge. Ich freue mich persönlich, denn ich habe diesen Podcast vor rund einem Jahr einfach mal so spontan aus Hüfte geschossen gestartet und es gibt ihn immer noch. Und ich produziere auch weiter, versprochen, ich freue mich auf die nächsten 30 Folgen und auf die nächsten 30 Gäste. Vielleicht werden es auch mehr, denn, das ist die zweite Besonderheit in dieser Folge, ich habe dieses Mal zwei Gäste vor dem Mikro, nicht nur einen Gast, wie es sonst so üblich ist. Und in diesem Fall sind es sogar zwei Gästinnen, denn die wunderbaren Damen, die Katrin und die Kerstin, mit denen unterhalte ich mich gleich über ein, naja, ich nenne es mal weibliches Thema. Wir reden über Fempreneurship, was das ist, was es besonders macht und wie Frauen sich hier natürlich positionieren können. Darum geht es in dieser Folge des USP Marketing Podcast. Und bevor ich jetzt schon wieder zu viel rede, sage ich einfach, liebe Katrin, liebe Kerstin, bitte stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr eigentlich?
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Katrin, ich sitze hier gerade im verschneiten Hamburg, hier kommt gerade mal wieder so ein Aprilschauer runter. Ich habe Grafikdesign studiert und habe lange, lange Zeit in großen Agenturen gearbeitet, in Hamburg, in München und Berlin. Und habe dann vor zwei, drei Jahren beschlossen, mich mit meiner guten Kollegin und guter Freundin Kerstin selbstständig zu machen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Vorstellung. Dann bist du an der Reihe, Kerstin.
Dann bin ich dran. Vielen, vielen Dank für diese total nette Einleitung und Einladung und herzlichen Glückwunsch zu deinem Jubiläum.
Danke, danke.
Ich freue mich auch total, dass wir zu dieser besonderen Folge da auch noch im Doppelpack hier sein dürfen. Netter Zufall. Und genau, ich bin die andere Hälfte von Katrin und Kerstin. Ich bin Journalistin, habe 15 Jahre auch richtig hardcore sozusagen im Nachrichtenjournalismus gearbeitet und habe davor auch viel Magazin gemacht und bin ursprünglich aus München, bin seit 20 Jahren in Berlin und bin auch jetzt gerade aus Berlin zugeschaltet. Und naja, genau, wie Katrin gesagt hat, wir haben uns vor 8 Jahren oder so in der Agentur kennengelernt und sind seit ungefähr 3 Jahren zusammen selbstständig.
Ihr habt also, jetzt mal so vereinfacht gesagt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten was mit Medien gemacht. Genau, wie es immer so wunderschön heißt, man macht was mit Medien. So irgendwie genau. Alles und nichts irgendwie. Und wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, eure Firma, eure Agentur, Katrin und Kerstin, so heißt sie, und katrinundkerstin.de, so heißt auch die URL dazu. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch zusammenzuraufen und gemeinsam was Neues zu starten?
Das hat sich lustigerweise total organisch ergeben. Das war überhaupt nicht strategisch geplant oder groß anvisiert. Es war so, dass wir vor 8, 9 Jahren uns bei Kircher Burkhardt, in der größten Content-Marketing-Agentur in Deutschland, über den Weg gelaufen sind und da auch an einigen Projekten zusammengearbeitet haben und dann eigentlich immer mehr über die Jahre das Gefühl hatten, wir wollten gerne nochmal wieder ein bisschen mehr uns mit Inhalten beschäftigen. In diesem Content-Marketing hatten wir das Gefühl, dass oft der erste Teil der Content so ein bisschen verloren geht, dass da große Strategieschlachten geführt werden und man ständig von irgendwelchen Funnels und Customer Journeys und sonstigen KPIs und ich weiß nicht was redet und dass aber der eigentliche Inhalt, um den es ja gehen sollte, so ein bisschen zu kurz kommt. Und langer Rede, kurzer Sinn, wir hatten dann irgendwann so ein persönliches, praktisch so ein Hobbythema, was uns interessiert hat und wo wir neben der Arbeit angefangen haben, mal so ein bisschen einen Blog zu planen, haben dann aber gemerkt, okay, wenn wir da so viel Arbeit reinstecken und da wirklich so eine Art Online-Magazin draus machen, dann möchten wir damit auch Geld verdienen. Dann dachten wir, okay, dann müssen wir uns das mit diesem Online-Marketing mal noch ein bisschen besser angucken, wie wir das dann machen mit Newsletter und so weiter. Darüber sind wir dann in diese, auch in so eine Community gekommen und haben dort ganz viele Leute getroffen, die immer auch lustigerweise so Probleme mit ihren Inhalten hatten. Ja, also andere Blogger, die gesagt haben, sie haben schon seit 2 oder 3 Jahren einen Blog und wissen immer nicht, was sie schreiben sollen. Wo wir immer dachten, das ist ja mal originell. wieso macht man denn einen Blog, wenn man nicht weiß, was man schreiben soll? Und das war das, was uns ja auch immer so leicht gefallen ist, Inhalte zu entwickeln. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir teilweise gefragt wurden, ob wir da mal helfen können mit einem Contentplan oder irgendwie einem Themenplan und so. Und dann haben wir überlegt, aha, vielleicht ist das ja in Wahrheit ein Geschäftsmodell, ne, dass wir da so ein bisschen unsere Expertise ausspielen. Und darüber sind wir dann eigentlich so gekommen, dass wir, als wir dann wirklich angefangen haben, inhaltlich mit anderen Selbstständigen zu arbeiten, haben wir gemerkt, eigentlich geht es immer darum, um die Positionierung. Die wissen oft nicht genau, was sie schreiben sollen oder was sie produzieren sollen, weil sie ihr Thema nicht genau klar umrissen haben und weil sie eigentlich oft gar nicht genau wissen, was eigentlich ihre Expertise oder ihr Profil ist. Und so hat sich das eigentlich bei uns mit der Positionierung über 2 Jahre sehr organisch, ungeplant ergeben.
Ja, eine coole Geschichte, finde ich. Und es ist auch so eine typische Gründergeschichte, sage ich mal, weil viele Leute, die ich so kenne, mit denen ich mich hier im Podcast unterhalte oder auch privat unterhalte, die haben oft schon so einen Background, dass sie irgendwie aus einem großen Unternehmen kommen, vielleicht sogar aus einem Konzern. Mir selber ging es ja auch so. Ich habe auch 10 Jahre bei einem großen Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Und irgendwann sagst du so, boah, ich habe keinen Bock mehr, nur noch zu labern, nicht nur Theorie zu machen, sondern einfach mal die Praxis umzusetzen irgendwie und sich auch darauf zu fokussieren und mal was tun, anstatt immer nur im Meeting zu sitzen. Und nun seid ihr Experten für Positionierung.
Genau. Und nochmal deine Frage auf, warum nennen wir uns Katrin und Kerstin? Da haben wir in der Tat schon einige ungläubige Bemerkungen gesehen. Also weil wir kommen, wir sind so Kinder der 90er, haben die ganze Agentur-Szene so mitgemacht. Und es ging ja eigentlich immer darum, cool, cooler, am coolsten. Mhm. Das könnte man noch für einen fancy Mega-Ausdruck oder Namen sich einfallen lassen. Und genau das wollten wir eben nicht. Wir haben gesagt, nach 20 Jahren cool sein in Agenturen, nee, wir wollen jetzt wirklich auf Augenhöhe, sympathisch und authentisch mit unseren Kunden umgehen. Also wir duzen auch alle, also wir sagen auch, wir sind Katrin und Kerstin und schreiben alle mit du an und duzen auch unsere Kunden und genau das wollten wir auch gerne. Also wir wollen wirklich nahbar sein und auch sichtbar, also als Menschen sichtbar sein und uns nicht hinter irgendwelchen Marketing-Super-Funnel-Ideen und Fremd- und Buzzwörtern verstecken.
Genau. Ihr nennt euch auch nicht irgendwie Agentur, da steht ja nicht so auf eurer Webseite drauf, sondern ihr seid einfach Katrin und Kerstin. Genau. Punkt aus.
Genau.
Finde ich sehr sympathisch. Dann erläutert doch nochmal bitte ein bisschen genauer, was ihr denn jetzt so genau anbietet eigentlich.
Also wir helfen Selbstständigen, also Solopreneurs oder kleinen Unternehmen, sich zu positionieren und ihre Nische zu finden. Das ist erstmal das Grundstück. Und dann natürlich im Weiteren auch dieses ganze Thema, wie fülle ich meine Positionierung und meine Website oder meinen Blog auch mit Inhalten.
Also dazu muss man vielleicht noch sagen, das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht bei der Vorstellung so richtig deutlich gemacht. Wir sind ja so ein, auch von unseren Gewerken her ein Doppelpack. Wir sind beide praktisch mit Inhalten in unserem Berufsleben groß geworden und haben beide immer ganz viel entwickelt, konzipiert, eben Magazine, Bücher, Themen und so weiter. Aber ergänzen uns total gut mit unseren Gewerken. Ich bin die Schreiberin, ich komme eben aus dem Journalismus. Und Katrin ist die Gestalterin und war bei Kircher Burkhardt die Kreativdirektorin. Und das ist jetzt natürlich in unserer Arbeit total super, weil wir damit auch so eine, eigentlich das klassische Brandbuilding gut damit abdecken. Also wir fangen an mit der Positionierung. Teilweise haben wir auch wirklich für unsere Kunden schon mit denen das Geschäftsmodell entwickelt, weil die nur so eine vage Idee hatten, was sie machen wollten, aber noch gar nicht genau wussten, wie da ein Business draus werden soll. Da haben wir auch schon mitgearbeitet. Bei anderen ist es so, die sind schon gut im Geschäft und haben dann aber vielleicht im Laufe der Zeit so einen riesigen Bauchladen angesammelt. Also die haben dann so in 20 Jahren ganz viele Fortbildungen und Weiterbildungen und hier noch eine Zertifizierung und da noch irgendwas. Und irgendwann stehst du dann mit 40 oder 45 da und denkst dir so, ich weiß manchmal selber gar nicht mehr so genau, wofür ich stehe oder was jetzt eigentlich wirklich so meine Expertise ist, was mir am meisten Spaß macht, mit was für Leuten ich arbeiten will und so. Da versuchen wir dann eben auch, das Profil zu schärfen, eine bessere Positionierung herzuleiten und machen dann aber eben auch mit vielen unserer Kunden gleich ein richtiges Brandboard. Also wie man es eben aus den Unternehmen kennt, die ja so ein Brandmanual haben oder so, haben wir eben ein Brandboard, wo du dann auch von dein Mission Statement, deine Kunden, deine Themen, das alles schon mal auf einem Plakat praktisch drauf hast und aber auch tatsächlich die gesamte CI, die Katrin dann macht, die also wenn jemand neu anfängt, die man dann eben neu aufsetzt und bei Leuten, die schon im Geschäft sind, dann eben vielleicht nur noch anpasst oder weiterentwickelt. Und, ja, und lustigerweise hat sich's auch so ergeben, dass wir dann sogar auch angefangen haben, Websites zu machen, weil wir anfangs, also muss man noch mal kurz weiter ausholen, als wir angefangen haben, hatten wir selber noch gar keine Website. Wir sind immer so weiterempfohlen worden und hatten immer nur eine Telefonnummer. Und zwar ja, eben wirklich so Katrin und Kerstin und hier ist die Handynummer.
Der Geheimtipp, ja.
Wirklich. Und ja, irgendwann dachten wir, boah, wir brauchen echt dringend mal jetzt selber auch eine Seite. Und hatten dann natürlich ziemlich genaue Vorstellungen, weil wir ja vom Fach sind, wie die aussehen sollte und wie wir uns da rüberbringen wollten. Und haben dann aber niemand gefunden, der das so machen konnte, wie wir es uns vorstellen, weil entweder waren das so kleine, ich sage jetzt mal Buden, die irgendwie, wo einfach so Entwickler sitzen, die aber keine Gestalter sind und die da halt einfach irgendwie so was reinkloppen. Oder es sind dann so teure Designagenturen, aber das Design hat ja sowieso die Katrin gemacht und die hatten dann teilweise auch nicht die Userführung, die wir uns vorgestellt haben. Wir wollten ja auch so einen bestimmten Aufbau von der Seite. Naja, und jedenfalls irgendwann haben wir dann gesagt, na komm, es kann ja nicht so schwer sein.
Einfach mal machen.
Das schauen wir uns jetzt mal selber an und haben dann eben auch angefangen, noch gelegentlich gleich noch die Websites mitzumachen.
Okay, das heißt dann, wenn ich so zusammenfasse, ihr seid eigentlich von vorne dran, also bei der Konzeption über die Beratung und das Coaching bis zur Ausführung, seid ihr eigentlich so eine Zwei-Mann- oder besser gesagt Zwei-Frau-Agentur, die so alles anbietet, wenn man sagt, man möchte was zum Thema Positionierung und auch ja, USP oder Alleinstellungsmerkmal dann eben auch noch machen.
Genau, das war uns auch ganz wichtig, weil, wie gesagt, die aus der Agentur, was ich in der Agentur immer, was mir nicht gefallen hat, ist, dass es gibt für jeden Kleinkram gibt es ein Gewerk. Also da gibt es dann eine Strategie, dann gibt es jemanden, der den Creative Brief schreibt, dann gibt es eben die Texter, dann gibt es die Gestalter, dann gibt es die Bildredaktion, dann gibt es eine Infografik, dann gibt es Social Media Experten und SEO-Experten. Und wir saßen dann am Ende eben nur in diesen riesen Meetings mit teilweise 20 Leuten und da entstehen so viele Reibungsverluste. Und besonders, also weil das war immer so mein Schmerzpunkt in der Agenturszene, weil ich die Gestalterin oder die Kreativdirektorin war, die wirklich dann Sachen umsetzen muss. Also ich bin die, bei der kommt dann der Zettel rein mit dem Briefing und dann heißt es hier, guck mal, mach mal. Und wenn es gut lief, war ich natürlich bei der Konzeption auch mit dabei, weil dieses Zerteilen, dieses Zerstückeln, es funktioniert einfach nicht. Ja. Also die wenigsten auch sehr, sehr guten Gestalter können mit irgendeinem Briefing so viel anfangen, weil da ist so viel zwischen den Zeilen. Und das, was wir beide so lieben und schätzen, ist, dass wir wirklich von Stunde eins mit dem Kunden zusammen sind. Also wir arbeiten natürlich gerade auch über Zoom. Und bevor es an die Gestaltung geht, also bevor ich dann erstmal irgendein Dokument aufmache, habe ich den schon ungefähr 6 Stunden in Zoom gehört, gesehen, zwischen den Zeilen was gesehen, im Hintergrund die Einrichtung. Also ich habe schon von der Gestaltung her ein ganzes Bild. Und deshalb kann ich auch Sachen dann umsetzen, die der Kunde so nie gesagt hat und die auch niemals in einem Briefing stehen könnten. Weil jemand, der so ein Konzept oder Briefing schreibt, ist ja meistens kein Gestalter. Also der sieht die Sachen ja gar nicht, wie ich sie sehen würde. Und genauso ist es auch bei Kerstin. Ein ganz tolles Kompliment, also was sie bekommen hat, aber ich fand das so toll, das Kompliment ist, dass eine Kundin gesagt hat, das klingt genauso, also der Text auf der Website klingt total nach mir. Ich hätte ihn so jetzt vielleicht nicht selber schreiben können, aber der klingt komplett nach mir.
Ja, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Darauf komme ich wieder in diesem Podcast und ich kenne es auch aus meinem eigenen Alltag, sage ich mal. Viele Firmen denken halt immer in diesen Gewerken, weil sie halt selber vielleicht verschiedene Abteilungen haben. Da gibt es Vertrieb, Marketing, Support, PR, bla bla bla, Entwicklungsabteilung. Und dann sitzt man halt mal in großen Meetings zusammen, aber jeder arbeitet allein für sich hin. Oder vielleicht so Startups oder so, die haben 5 Jahre lang im stillen Kämmerlein eine Software entwickelt und dann schalten sie noch schnell halt irgend so einen Marketingmenschen dazu, der innerhalb von wenigen Wochen dann mal kurz das Marketingkonzept und die ganze Werbung und so macht. Aber so funktioniert es ja nicht wirklich, weil du musst, als Creative Director musst du vorne das Konzept und den Kunden verstehen Und als Marketingmensch musst du auch von Anfang an eigentlich bei der Produktentwicklung mit dabei sein und nicht erst ganz am Schluss, wenn das Produkt fertig ist und vielleicht komplett am Kunden vorbei entwickelt wurde. Mhm. Also finde ich sehr spannend, was ihr da macht. Aber ihr seid ja eigentlich zu eurer eigenen Positionierung auch eher per Zufall gekommen. So klang das jetzt für mich, oder?
Ja, total. Eigentlich hatten wir, ja, wie gesagt, wir hatten eigentlich mit einem Online-Magazin angefangen, das in eine komplett andere Richtung thematisch gehen sollte, haben dann gedacht, okay, anscheinend gibt es da irgendeinen Bedarf an Inhalten, eben für Blogs, für Podcasts, für Selbstständige, aber auch für kleine Unternehmen oder kleine Mittelständler. Und daraus hat sich dann für uns eben ergeben, okay, man muss eigentlich nochmal noch einen Schritt weiter unten anfangen und erstmal die Positionierung gerade ziehen. Und so wurde da, genau, so wurde da eigentlich unsere eigene Positionierung draus, wie du sagst.
Und dieses Magazin, gibt es das noch, dieses Online-Magazin, diesen Blog?
Nee, das haben wir nie, nie live geschaltet, das haben wir in der Schublade. Und wenn wir irgendwann mal uns freigestrampelt und ganz viel Zeit haben, dann machen wir es.
Aber hat es mit eurer jetzigen Arbeit was zu tun? Also würde es sich als Firmenblog quasi eignen?
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Okay, spannend. Ja, im Vorgespräch sind wir darauf gekommen, dass ihr zumindest in der Vergangenheit ja häufig Frauen so als Kunden hattet. So sind wir auch auf das Thema der heutigen Folge dann auch gekommen. Ist das noch so? Habt ihr noch viele Frauen als Kunden?
Ja, total. Und es ist auch voll interessant, weil wir hatten damals, als wir eben angefangen haben, dann mit Contentplänen, Positionierung und so zu arbeiten, war unsere erste richtige offizielle Auftraggeberin und Kundin war eben eine Frau. Zufall. Das kam so über drei Ecken aus so einem beruflichen Kontext. Und die hat uns dann sofort weiterempfohlen, netterweise, und hat uns an Kolleginnen weiterempfohlen. So kamen da anfangs gleich ein paar Frauen zu uns. Und das war dann auch ganz interessant, weil die teilweise auch schon mehrere, naja, so Marketingberater oder irgendwie Strategen oder sowas verschlissen hatten und aber uns dann gesagt haben, sie hatten da oft das Gefühl, dass, naja, vielleicht nicht, dass man da aneinander vorbeiredet, aber das ist einfach, dass die eine andere Herangehensweise hatten, ja, dass da eben sehr viel mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich geworfen wurde und erstmal das große Flipchart aufgebaut und ein großer Workshop veranstaltet und irgendwie so. Und dass aber sie teilweise gar nicht so das Gefühl hatten, dass da wirklich der eigentliche Kern gesehen wird oder dass es da um eine individuelle Lösung gibt, sondern da wurden halt so eben irgendwelche Funnels oder irgendwas übergestülpt, die nicht so richtig gepasst haben. Und so hatten wir dann das Gefühl, dass es vielleicht auch für uns, ja, dass einfach wir als Frauen, vielleicht Frauen auch manchmal besser verstehen oder da vielleicht auch irgendwie besser darauf eingehen können, auf Wünsche und Bedürfnisse. Und so war das eine Zeit lang relativ frauenlastig. Mittlerweile hat sich auch schon so ein bisschen verändert, kommen auch immer mehr Männer zu uns.
Okay, ja, sehr schön. Und wie ist denn das, sage ich mal, das Business als Frau? Was ist denn da anders? Frage ich jetzt mal so als Mann. Hört sich vielleicht blöd an, aber irgendwas scheint da ja anders zu sein, wie ihr Frauen fühlt, wie ihr auftretet, wie das Business vielleicht für ist, wie Männer auf euch zugehen. Was ist denn anders?
Also in der Agenturszene, die ist schon auch sehr männlich geprägt. Die Agentur, in der wir waren, also Köcher Burkhardt, später C3, das ist schon also männlich dominiert, obwohl viele Frauen arbeiten, aber es herrscht eher männliche Regeln. Also, dass man, wenn man in einem Meeting ist, ist es schon gut, wenn man sich durchsetzen kann. Und ich bin eigentlich schon jemand, der auch deutlich und klar seine Meinung sagen kann, aber ich hatte es teilweise auch ein bisschen schwer, mich da wirklich immer so durchzusetzen, einfach weil Männer gerne oft einfach auch ein bisschen lauter sind, ein bisschen dominanter sind und ein bisschen, ja, kräftiger in der Durchschlagungskraft. Und bei Frauen, also nach der Agenturszene haben wir ja erstmal das erste halbe Jahr nur mit Frauen gearbeitet und fanden das unglaublich wohltuend, weil es einfach so ein bisschen weicher ist, ein bisschen empathischer. Es geht mehr um Kommunikation. Man lässt sich vielleicht auch ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit und geht auch auf so einer, also eher so auf dieser empathischen Ebene, dass man da auch viel macht drüber.
Und weißt du, was mir dazu noch einfällt, was ich ganz, ganz interessant fand? Ich hatte bei Frauen oder habe jetzt bei Frauen oft das Gefühl, dass es den Frauen, ja, ich würde jetzt mal sagen, wirklich mehr um eine Sinnhaftigkeit geht, ne? Dass die irgendwie nicht einfach ein Business aufziehen wollen, mit dem sie reich werden oder bekannt werden oder irgendwie bestimmte Statussymbole oder Karriereziele oder so erreichen, sondern da spielt ganz groß eine Rolle, was tun zu wollen, womit man mit sich selbst im Einklang ist, was irgendwie sich sozusagen stimmig anfühlt. Und was aber auch wirklich anderen Leuten was bringt, ne? Also wo man irgendwie was damit bewirken kann. Ich würde jetzt gar nicht helfen sagen, weil helfen gleich wieder so nach Helfersyndrom klingt, aber eben einfach was zu machen, wovon andere Leute wirklich was haben. Und das soll sich aber auch dann praktisch für mich gut und richtig anfühlen. So ist das eigentlich bei den ganzen Frauen, mit denen wir arbeiten. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Frauen oft dann ja auch eine Unterbrechung in ihrer Karriere haben, eine Familienpause machen, dann wieder Teilzeit einsteigen oder vielleicht nicht ganz so stringente Läufe wie Männer haben. Und vielleicht stellen die sich dann öfter mal noch die Frage, ist das jetzt wirklich das, was ich machen will und passt das auch wirklich zu mir und ist das das, wo ich meine Zeit und Energie reinstecken möchte? Das fällt mir so ein bisschen auf als Unterschied.
Ja, finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, wenn ich auch mal so drüber nachdenke, über so, sag mal, die großen Firmen und dann im Vergleich zu Startups. Und im Bereich der Startups hat es ja diesen Begriff Zebra-Startups etabliert, was ja dafür steht, dass es Startups sind, die was Nachhaltiges, was Sinnvolles, sage ich mal, aufbauen wollen. Das sind entweder ökologische Startups oder das sind vielleicht soziale Startups oder auch, ich sag mal, ganz normale Startups oder Firmen, die aber halt nicht das Ziel haben, jetzt maximal zu skalieren und einen riesen Exit im Milliardenbereich zu machen, sondern die sagen, nö, Schritt für Schritt nachhaltig wachsen. Vielleicht wachsen wir auch mal nicht mehr ein Jahr oder zwei Jahre, aber Hauptsache unser Ding, was wir tun, hat eine Sinnhaftigkeit und es geht nicht nur um das große Business, das große Geld verdienen.
Genau, total. Zebra statt Einhorn. Ja, und genau. Andererseits, also es ist jetzt auch nicht so, das sind jetzt nicht irgendwie alles gemeinnützige Unternehmen oder reine Wohltäterin, das sind schon echt Frauen, die richtig was los haben, die irgendwie tolle Ausbildungen haben und Anwältinnen und Wirtschaftsprüferinnen und sonst was sind, also die schon auch echt Biss haben und die sich in großen Beratungskonzernen auch durchgebissen haben und so, aber die dann eben irgendwann vielleicht nochmal sich ein bisschen neu orientieren wollen und eben so ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit reinbringen wollen.
Mir fällt auch eine Plattitüde ein, das heißt öfter mal, dass eben Männer im Business anscheinend erfolgreicher sind, weil halt Männer gern mal übertreiben können, so ich bin der Held, ich bin das Alpha-Tier hier und dass sie sich quasi über ihrem eigenen Wert verkaufen, also die vermitteln einfach mal Werte, die sie überhaupt nicht haben oder geben mit irgendwas an, was sie überhaupt nicht können und dass Frauen sie oft unter dem Wert verkaufen. Stimmt das?
Ich glaube grundsätzlich, also wenn man das fast so weit aufmachen will, dann ja. Da ist schon viel Wahres dran, leider.
Auf jeden Fall ist auch unsere Erfahrung und wir haben auch in den vergangenen zwei Jahren mit einigen Coaches gearbeitet, die aus dem HR-Bereich kamen und die dann eben auch ihre eigenen Erfahrungen aus hunderten Mitarbeitergesprächen und so erzählt haben und die hatten eben dann auch schon gesagt, naja, genau wie du es gerade angesprochen hast, der Klassiker halt, eine Gehaltsverhandlung irgendwie, du kriegst einen Job angeboten. Und die Frau sagt erstmal so, ja, nee, so weit bin ich noch gar nicht, das traue ich mir noch nicht richtig zu und so. Mhm. Und der Mann mit der gleichen Qualifikation sagt halt einfach, super, neue Challenge, hier bin ich, angenommen, geht los. Also kann man jetzt wahrscheinlich nicht so ganz verallgemeinern, aber es ist da schon ein bisschen was dran.
Hier eine kurze Unterbrechung, denn ich möchte euch auf einen wunderbaren Gastbeitrag von Katrin und Kerstin hinweisen. Die beiden haben für meine Seite Startup Wissen einen Text geschrieben mit dem Titel 5 Beispiele für starkes Content Marketing. Und ja, genauso stark wie die Headline ist auch der Text. Deswegen möchte ich ihn an dieser Stelle weiterempfehlen. Lest ihn doch bitte mal durch, denn die beiden haben echt tolle Beispiele für gelungenes Content Marketing gebracht. Den Beitrag findet ihr auf startupwissen.biz, also .biz, oder unter meinem Kürzel bit.ly/Content Marketing Beispiele. Das heißt bit.ly/Content Marketing Beispiele in einem Wort geschrieben. Da findet ihr den tollen Gastbeitrag. Viel Spaß beim Lesen und ich wünsche euch viel tolle Inspirationen von diesem wirklich tollen Gastbeitrag. Okay, also es scheint ja wirklich einen Unterschied zu geben zwischen Frauen und Männern im Business. Aber da draußen in dieser freien Welt des Internets ist es ja dann ein riesiges Haifischbecken, weil natürlich auch selbstständige Frauen müssen da draußen sich oder ihre Dienstleistungen verkaufen, nicht sich selbst, aber ihre Dienstleistungen, ihre Produkte verkaufen, die ja dann wahrscheinlich nicht nur an Frauen abgezielt werden, sondern eben auch vielleicht an eine männliche Kundschaft abgezielt ist. Wie bringt ihr das euren Kunden dann eben bei, zu sagen, hier, so könnt ihr euch da draußen positionieren?
Also wir nehmen uns in der Arbeit mit unseren Kunden ganz, ganz viel Zeit. Also wir reden ja am Anfang wirklich lange und ausführlich mit denen und fragen einfach, also suchen von Anfang an eigentlich nach dem roten Faden in ihrer Story. Also in ihrer, was haben sie gemacht, was haben sie für Ausbildungen gemacht, was haben sie für private Erfahrungen gemacht, weil viele Leute haben ja eigentlich ein oberflächlich gesehen ein ähnliches Angebot. Wir arbeiten viel für Frauen, die Coaching anbieten. Und gerade in dem Markt der Coaches ist es ja oft sehr ähnlich. Und da ist es natürlich besonders spannend, auch da noch wirklich so die ganz feinen Unterschiede herauszuarbeiten und das ganz Besondere zu sehen in dieser Person. Und ganz oft ist es dann auch gar nicht unbedingt das, was sie machen, sondern eben, wie sie es machen und mit was für einer Erfahrung sie das irgendwie anders machen. Also was für eine individuelle Farbe sie da dem Ganzen dazugeben. Und wir haben ja in unserem Claim, zeig, was du kannst. Das ist ja unser Claim zu unserer Positionierung. Und genau das wollen wir. Also wenn gerade unsere Kunden oder Kundinnen zu uns kommen und sagen, ich habe hier so einen Bauchladen vor mir und weiß eigentlich gar nicht, wofür ich jetzt konkret stehe. Also was ist eigentlich mein einzigartiges Angebot? Dann arbeiten wir das eben relativ gründlich mit denen aus. Mhm. Und das wird dann natürlich umgesetzt in einen ganz eigenen Look und eben auch in wirklich in guten Content, der dann auch darauf zugespitzt ist.
Okay. Und tatsächlich, weißt du, Entschuldigung, oft ist es auch ganz, ganz einfach eigentlich, weil, wie Katrin gerade gesagt hat, die Coaches sind vielleicht ein gutes Beispiel. Da hat sich dann über die Jahre wirklich eben so ein großes Portfolio praktisch bei denen angesammelt. Ne? Die machen zum Beispiel, die helfen Frauen, die nach der Elternpause wieder einsteigen, helfen Menschen, die innerhalb des Unternehmens sich nochmal verändern wollen, helfen Leuten, die vielleicht aus dem Konzern raus in die Selbstständigkeit wollen oder helfen auch Führungskräften, die sich, was weiß ich, mit dem Delegieren schwer tun oder so. Und es sind dann einfach so ganz, ganz, ganz verschiedene Themen und oft wird dann einfach noch alles angeboten, was man halt so über die Jahre gemacht hat, was aber vielleicht gar nicht mehr so genau dem Stand entspricht, was man eigentlich machen möchte. Und wir haben eine Kundin von Anfang an, mit der wir jetzt schon lange arbeiten, die hat mal gesagt, sie fand das so interessant in dieser ganzen Entwicklung, weil Positionierung auch mit einfach mit Aufräumen und Loslassen zu tun hat. Ne? Dass man nochmal schaut, was ist denn da jetzt wirklich noch, gibt es da irgendwas, was ich vielleicht auch einfach weglassen kann und was ich nicht mehr unbedingt brauche und was, wo ich schon selber das Gefühl habe, das passt vielleicht gar nicht mehr so gut zu mir und ich möchte mich auf was anderes konzentrieren. Und wir haben immer total schnell bei diesen Kunden das Gefühl gehabt, oder das heißt total schnell eben nach etlichen Gesprächen, aber dann dafür sehr klar, dass sich das wirklich immer ganz klar abzeichnet. Da muss man auch nichts konstruieren oder künstlich herstellen, sondern du merkst einfach, aha, hier ist jemand, der arbeitet total wahnsinnig toll in Gruppen mit Teams und kann da irgendwie so ein bisschen Konflikte entschärfen. Oder es ist eben jemand, wo du merkst, aha, das ist eine Frau, die arbeitet schon seit Jahren eigentlich nur noch 1:1 mit irgendwelchen Top-Executives. Und da, also weißt du, da muss man dann dem nur noch mal so ein bisschen genauer nachgehen und versuchen, das zu schärfen. Aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass sich's auch abzeichnet oder dass man es gut erkennen kann.
Finde ich gut. Aber jetzt nochmal nachgehakt, das klingt für mich ein bisschen so, als wenn ihr sagt, also anders gesagt, ihr schärft ein Profil, ihr schafft dadurch eine Positionierung und auch ein USP versucht man da zu schaffen. Aber es ist schon so, dass ihr dann gerade vielleicht den weiblichen Kunden ratet, manchmal schärft dein Profil noch weiter und konzentriert dich nur auf eine weibliche Zielgruppe. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, genau. Sondern die arbeiten tatsächlich viel mit Männern und das ist jetzt nicht so auf Frauen zugeschnitten. Nee.
Okay. Es gibt ja auch viele Dienstleistungen, Webseiten und so weiter, die dann zum Beispiel speziell nur Frauen ansprechen, obwohl ihre Tipps ja für beide Geschlechter oder alle anderen Geschlechter dann irgendwie genauso gelten würden, was ich wie Mrs. Moneypenny die Finanztipps für Frauen gibt. Aber ich behaupte mal, ohne jetzt die Seite gelesen zu haben, Aber ich glaube, Geld ist Geld irgendwie so Pi mal Daumen. Das heißt, auch viele der Finanztipps würden genauso für Männer oder für das dritte Geschlecht dann irgendwie passen.
Total. Die ist ja aber auch ein Beispiel, die wir eben echt gerne mögen und ja eben auch ein super Positionierungsbeispiel, genau wie du sagst, sie die macht die Tipps für Frauen, aber natürlich alles, was die über ETFs oder Notgroschen oder sowas sagt, ist natürlich für beide Geschlechter gleich wichtig. Allerdings ist bei ihr schon der Unterschied, die spricht natürlich sehr Frauen an, weil sie festgestellt hat, dass Frauen eben größere Berührungsängste haben mit Geld und Anlage und dann oft das einfach auch aus der Hand geben und sagen, ach, da kümmert sich mein Mann drum und da blicke ich nicht so richtig durch oder so. Und die Natascha Wegelin, die ja hinter Moneypenny steht, hat eben irgendwann für sich festgestellt, dass sie das eigentlich auch, dass sie dagegen was tun möchte, dass die Frauen das einfach so aus der Hand geben und die will das, dass man sich da selber drum kümmert und eigenverantwortlich wird und das alles auch mal selber durchdringt und versteht. Und drum ist es natürlich schon eine andere Ansprache, als wenn sie sich jetzt einfach an alle richten würde.
Genau, das Thema Positionierung hat ja oft was mit Wording zu tun. Bin ich zum Beispiel ein Handwerker oder biete Werkzeuge an, dann rede ich ja vielleicht nicht vom Schraubenzieher, sondern vom Schraubendreher, weil nämlich in der Handwerksbranche heißt das Ding nämlich Schraubendreher und nicht Schraubenzieher. So wie manche Menschen ja auch vom Handy reden und nicht eigentlich vom Smartphone oder vom Beamer, obwohl das Ding eigentlich technisch ein Projektor ist. Ist das auch so, dann, dass ihr dann sagt hier, Frauen reden anders, Frauen suchen auch anders bei Google. Also versucht auch da mit einer Positionierung auch ein anderes Wording, andere Keywords quasi zu finden?
Nö, hat jetzt für uns bislang keine Rolle gespielt. Was wir versuchen ist, dass eben auch wenn wir mit Frauen ihr Profil dann auch wirklich ausformulieren, also für LinkedIn oder für die Website oder für, was weiß ich, für ein Investorendeck oder was man da dann eben macht, sind wir eben auch beide so gepolt und geprägt und sozialisiert durch das, was wir beruflich seit 20 Jahren machen, dass wir versuchen, alles in einfachen, klaren Worten auszudrücken. Also wir versuchen halt so Fachjargons zu vermeiden, und dann zu sagen, nee, jetzt nicht irgendwie so verschwurbelte Formulierungen, sondern sag einfach, wie du es, keine Ahnung, wie du es deiner Tante erklären würdest oder bleib bei Begriffen, die jeder versteht. Aber das hat jetzt nicht weniger mit der Positionierung oder mit einer geschlechtsspezifischen Ansprache zu tun, sondern eher mit, wie setzt man Sprache ein, sodass sie gut verständlich ist.
Ja. Wobei, das hatten wir ja vorhin auch schon im Gespräch, dass ja manche Männer dazu neigen, natürlich mit Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Also man kennt so den typischen Boss, der hat in irgendeinem Meeting mit irgendeiner coolen Agentur 5 neue Fachbegriffe gelernt und im nächsten Meeting muss er natürlich damit prahlen, was er Neues gelernt hat und dann macht er hier einen riesen Buzzword-Bullshit-Bingo irgendwie auf und schmeißt einfach irgendwelche Fachbegriffe rein. Und das würde jemand anderes, oder jetzt vielleicht, wie du es so ein bisschen angedeutet hast, vielleicht manche Frau dann eben nicht tun. Die würde dann bei den normalen Worten bleiben.
Ja, nein. Weiß ich jetzt gar nicht, ob da zwischen Männern und Frauen so ein Unterschied ist. Vielleicht ist das eher so ein Unterschied, genau wie du es gerade gesagt hast, zwischen Konzernen, also zwischen so großen Corporate-Umfeldern und dann eben kleineren Strukturen, Solopreneuren, Freiberuflern, Selbstständigen in diesen Konzernumfeldern. Das war ja auch unsere Erfahrung, was Katrin vorhin schon so ein bisschen angedeutet hat, wenn man da dann in diesen Meetings sitzt und da dann eben wirklich dieses Bullshit-Bingo losgeht und man sich in Acht nehmen muss, was da alles durch den Raum geschossen wird und nach zwei Sätzen völlig verloren hat, worum es geht. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir dann eben gesagt haben, wird hier eigentlich auch noch über Inhalte geredet oder geht es eigentlich immer nur um irgendwelche Buzzwords? Und ich glaube, dass das bei den kleineren, aber sowieso, also jetzt eben selbstständige, kleinere Unternehmer oder so, die drücken sich, würde ich jetzt mal behaupten, auch von Haus aus so ein bisschen klarer und präziser vielleicht auch aus, weil sie nicht diese ganzen Fachtermini brauchen.
Oder wenn sie verwenden, dann verwenden sie sie vielleicht irgendwie falsch oder nicht ganz im richtigen Kontext, weil sie denken, sie müssen es jetzt einbauen. Und oft müssen es ja gar nicht Fachtermini sein, also weil es ja ganz beliebt ist, dass jeder auf seine Webseite draufschreibt, dass er innovativ ist.
Ja, genau.
Oder nachhaltig, hatte ich auch zuletzt einen Gast im Podcast, dass man diesen Begriff Nachhaltigkeit ja nicht mehr hören kann, wo der total wichtig ist, aber jeder schleudert halt gerade das Wort irgendwie raus, Nachhaltigkeit, total wichtig und Innovation und Disruption und schlag mich tot.
Ja, genau.
So, meine lieben Zuhörer, an dieser Stelle ist Schluss mit dieser Podcast-Folge. Denn ich habe mich mit Katrin und Kerstin noch wunderbar und lange weiter unterhalten. Da das Ganze aber den Rahmen meines Podcast-Formates sprengen würde, ich habe das Konzept, dass jede Folge nur ungefähr 30 Minuten lang sein soll, deswegen habe ich jetzt aus einer Aufnahme 2 Folgen gemacht. In der nächsten Folge, die bald erscheinen wird, unterhalte ich mich mit den beiden Damen über ein anderes Thema, denn wir haben den Pfad des Fempreneurships, sage ich mal, verlassen und unterhalten uns darüber, was man denn als Selbstständiger unbedingt machen muss und was eben auch nicht, was das Thema Marketing angeht. Also ich erwarte noch viele spannende Minuten und somit sage ich doch einfach mal, freut euch auf Podcast Folge Nummer 31. Bis dann!